Jesus Christus, wir kommen zu dir, weil allein in dir unsere Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Allein in dir haben wir Hoffnung, dass dieser Abend ein Abend zu deiner Herrlichkeit wird, ein Abend wird, wo du gepriesen wirst, ein Abend wird, wo dein Volk erbaut wird. In dir ist die ganze Fülle Gottes, du bist der vollkommene Mensch, wie ihn sich Gott gedacht hat. In dir kommt all das zusammen, was Gott geplant hatte. Und wir dürfen aus Gnade Anteil haben an dir, weil du gestorben und auferstanden bist und uns durch deinen Geist zu dir hinzufügst. Und wir sind in dir zur Fülle gebracht. Und so wollen wir festhalten an dich, aufschauen auf dich an diesem heutigen Abend. Das bitte schenke du. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte heutige Bibelstunde mit ein paar Fragen anfangen, einleiten und euch abholen und dann überleiten dazu. Und zwar, was würdet ihr sagen, zu was gebraucht man einen Föhn? Was ist die Bestimmung für einen Föhn? Um sich zu föhnen? Sich zu föhnen. Was macht ihr mit dem Auto? Was ist die Bestimmung eines Autos? Zu fahren. Was ist die Bestimmung von einem Stift? Zu schreiben. Was ist die Bestimmung für eine Lampe? Zu leuchten. Was ist die Bestimmung für eine Frau? Da seid ihr euch nicht ganz einig. Was ist die Bestimmung für einen Mann? Genau das wollen wir uns heute anschauen. Was ist die Bestimmung des Menschen? Beim Föhn, bei einer Lampe und so, da wissen wir das schnell. Aber was ist die Bestimmung für einen Menschen, für eine Frau, für einen Mann? Und wir wollen uns von Gott sagen lassen, wozu er den Menschen geschaffen hat. Wir wollen einen vermutlich sehr bekannten Text anschauen aus 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 bis 29. 1. Mose 1, 26 bis 29, wo Gott den Menschen schafft und die Bestimmung des Menschen vorgibt. Und er ist der Schöpfer. Er darf das sagen, was der Mensch bestimmt ist. Und das wollen wir uns von ihm sagen lassen. Und diese Verse, wahrscheinlich bekannte Verse, manches werden wir heute wiederholen, manches wird neu sein, manches werden wir vertiefen, manches werden wir festigen. Diese Verse wollen wir uns anschauen. Ich möchte sie lesen. 1. Mose 1, Vers 26. Gott sprach, ich warte noch kurz, das dürfte nicht schwierig sein zum Finden, oder? Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde, über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alle samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche des ganzen Erdbodens ist, und jeden Baum, an dem samentragende Frucht ist. Es soll euch zur Speise sein, und allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in all dem eine lebendige Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es wurde so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der sechste Tag. Das ist nicht der ganze sechste Tag. Da gibt es vornherein noch ein paar Verse, wo Gott beschreibt, wie er die Lebewesen auf der Erde gemacht hat. Aber dann am Ende dieses sechsten Tages, in diesem zweiten Teil davon, schafft Gott den Menschen. Und die Hauptbestimmung, wie eine Überschrift oder der Vorsatz Gottes, könnten wir sagen, ist in Vers 26, da gibt uns Gott einen Einblick, wie er in seiner Dreieinigkeit einen Ratschluss fasst und sagt, mit dieser Absicht habe ich den Menschen geschaffen. Und das ist im Grunde heute die, die Antwort auf, wozu ist der Mensch geschaffen? Vers 26 berichtet uns das und die folgenden Verse führen das aus. Ich lese nochmal Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild nach unserem Gleichnis. Mal so weit. Gott spricht, Gott beschließt in seiner Dreieinigkeit, sie wollen Menschen machen. Und dann beschreibt er das, in welcher Form sollen die Menschen gemacht werden, in zwei Begriffe, die hier sind. Zunächst heißt es hier, in unserem Bild. Wir könnten übersetzen, in unserem Ebenbild. Und wir müssen kurz stehen bleiben und uns diese Frage stellen, was bedeutet das, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen wurde? Dieses hebräische Wort, das hier verwendet wird, wird an vielen anderen Stellen für Götzenbilder verwendet. Ich lese euch eine Stelle vor aus 4. Mose, da steht es, und ihr sollt alle Bewohner des Landes, in das sie kommen werden, vor euch vertreiben und ihre Bildwerke sollt ihr zerstören und all ihre gegossenen Bilder, das ist unser Begriff, sollt ihr zerstören und all ihre Höhlen vertilgen und so weiter. Was meint das? Das sind diese Bildwerke, diese Repräsentanten für die Götzen der Heiden, die Israel zerstören wurde. So, das ist ja genau der gleiche Begriff, den wir hier in unserem Text haben. Oder in Amos später sagt, ihr habt den Sikkut, eurem König, und den Kiju, euren Götzenbilder getragen. Und das Sternenbild eures Gottes habt ihr gemacht. Das sind diese Begriffe, die hier verwendet wird. Ein Abbild von einem Götzen, von einem Sternen, von irgendwas in der Schöpfung, das hergestellt wurde, um sich vor ihm niederzuwerfen und es anzubeten. Das ist dieser Begriff hier, den er verwendet. Wir finden diesen Begriff noch einmal, und zwar in Daniel. Und das möchte ich mit euch aufschlagen, weil Daniel uns mit hineinnimmt und das gut beschreibt. Solange Daniel aufschlagt, Kapitel 3, gebe ich euch eine kurze Illustration. In der griechischen Übersetzung wird das Wort Icon verwendet. Das Wort Icon kennen alle die, die ein Handy regelmäßig benutzen. Das ist in diese kleinen, ich kann es euch zeigen auf meinem Tablet, hier. So, seht ihr das so klein? Da gibt es verschiedene Icons. Zum Beispiel hier ist eine Wolke mit einer Sonne. Ich drücke drauf und dann kommt meine Wetter-App. Keine Ahnung, was die jetzt sagt. Ich habe sie heute noch nicht kontrolliert. Genau, das ist ein Icon. Ein Icon ist ein kleines Symbol in unserer heutigen Sprache, das für etwas Größeres steht. In dem Fall für meine Wetter-App. Unbedeutend, unwichtig und so. Aber das ist das gleiche Wort, das griechische Wort, wo das herkommt, wird hier in 1. Mose und in Daniel verwendet. Und ich möchte jetzt mit euch lesen, Daniel Kapitel 3, ab Vers 1. Daniel Kapitel 3, ab Vers 1. Der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold, ein Icon aus Gold. Seine Höhe ist 60 Ellen und seine Breite 6 Ellen. Und er richtete es auf in der Ebene Dura, in der Landschaft Babel. Also er hat eine riesige Statue gestellt, 30 bis 50 Meter, je nachdem welche Elle man nimmt, aus Gold. Also eine riesige, pompöse Statue hat er gebaut. Und dann im Bericht geht es weiter und er sagt, jetzt lasst von allen, von den ganzen Landschaften die Leute kommen und sie sollen sich bei dem Klang der Musik vor ihm niederbeugen und es anbeten. Und dann kommen die drei Freunde von Daniel und sie verweigern das und wollen es nicht anbeten, diese Statue. Und sie werden vor den König geschleppt. Und ich möchte in Vers 12 die Anklage lesen. Wie würden diese drei jüdischen Männer angeklagt? Kapitel 3, Vers 12. Nun sind jüdische Männer da, die du über die Verwaltung der Landschaften Babel bestellt hast, Satrach, Metrach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich. Und ich schaue mal, wie wird das ausgeführt? Deinen Göttern dienen sie nicht und das goldene Bild, das du angefertigt hast, beten sie nicht an. Das heißt, sie achten den Nebukadnezar nicht, indem dass sie seine Götter verwerfen, und das Bild verwerfen. Und da sehen wir, dieses Bild, diese Statue steht stellvertretend für den König Nebukadnezar. Das heißt, wer sich vor dieser Statue niederbeugt, macht damit deutlich, ich beuge mich vor Nebukadnezar nieder. Diese Statue ist ein Repräsentant, steht stellvertretend für Nebukadnezar. Genau das ist der Begriff, der dieses Iconwort oder dieses Ebenbildwort in 1. Mose Kapitel 1 meint. Das heißt, wir können festhalten, Gott baut sich kleine Götzenstatuen. Jetzt ist Gott nicht ein toter Götze, deswegen bekommt er keine tote Statue, sondern Gott ist ein Gott, der lebt, deswegen bekommt er lebende Repräsentanten. Und das ist die erste, der Begriff, mit dem ich im Ebenbild füllen würde. Es ist eine Repräsentation Gottes. Der Mensch ist, wie diese Statue Nebukadnezar repräsentieren sollte, ist er, der Mensch, ein Repräsentant Gottes auf dieser Erde. Der Mensch, ein Repräsentant Gottes auf dieser Erde. Geht mal mit mir zurück in den 1. Mose, Kapitel 1. Da gibt es nämlich noch ein zweites Wort, das ich auch kurz anschauen möchte. Gott schafft den Menschen in seinem Bild, in unserem Bild, steht dann. Und dann steht es nach unserem Gleichnis. Andere Übersetzungen haben uns ähnlich. Dieses Wort Gleichnis wird zum Beispiel verwendet, wenn dann Adam später einen Sohn bekommt, dann ist der Sohn gleich Adam. Kapitel 5, Vers 1 bis 3, können wir das nachlesen. Und das ist, was wir kennen heute, oder? Mein Vater kennt ihr nicht, aber wir kennen, nehmen wir den Alfred, der muss es ja bei uns bei jeder Taufe sagen, er hat viele, viele Nachkommen hier in dieser Gemeinde. Gucken wir sie uns an, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten, oder? Wenn wir sie uns anschauen, seine Nachkommen, zumindest ein Aspekt von denen, die tauft, die lieben den Herrn. Ich bin mir sicher, der Alfred hat einen gewissen Dienst daran getan. Er würde wahrscheinlich sagen, wenig. Das lassen wir mal so stehen, wie auch immer das wollen. Was meint das? Wie der Vater, so der Sohn. Wie der Vater ist, gewisse Ähnlichkeiten werden auch in den Söhnen, über die Kinder übertragen. Und das ist, was der Mensch sagt. In diesem Sinne sind alle Menschen Kinder Gottes. 5. Mose 32 spricht davon. In einem anderen Sinne, in einem Rettersinne, sind nicht alle Menschen Kinder Gottes, aber in diesem allgemeinen Sinn sind alle Menschen Kinder Gottes. Warum? Weil sie alle nach seinem Gleichnis über Adam und so weiter geschaffen wurden und zu Repräsentanten Gottes auf dieser Welt sind. Was ist die Bedeutung davon? Gott möchte, und das ist die Berufung, die Bestimmung des Menschen, Gott möchte Repräsentanten von sich in dieser Welt haben, damit die Schöpfung, das heißt andere Menschen, das heißt die Tiere, das heißt die Geistwesen, an den Menschen erkennen und den Menschen sich anschauen und sagen, ach, so ist Gott. Gott können wir nicht sehen, Gott ist ein unsichtbarer Gott, aber den Menschen kann man sehen. Und die Schöpfung soll die Menschen anschauen und sagen, wow, das ist Gott. Und wenn schon der Repräsentant so ist, wie viel mehr noch Gott? Wie viel mehr noch Gott? Das ist der Auftrag des Menschen. Er soll Gottes Herrlichkeit in dieser Schöpfung präsentieren, darstellen, verkündigen. Dazu hat Gott den Menschen geschaffen. Das heißt, der Mensch wurde zu Gottes Herrlichkeit geschaffen. Gott hat den Menschen geschaffen, weil er sich selber vorstellen möchte, weil er selber zeigen möchte, wer er ist, welche Herrlichkeiten, welche Eigenschaften er hat. Ich möchte es veranschaulichen an einem Bild. Stellt euch vor, ich könnte zum Beispiel Tischtennis spielen, kann ich nicht. Ich habe ein Beispiel genommen, was ich nicht kann. Aber stellt euch vor, ich könnte das. Und ich wäre überzeugt, ich bin ein richtig guter Tischtennisspieler. Meine Frau ist besser, wenn sie nicht gerade schwanger ist wie ich. Also gut kann ich nicht sein, aber tun wir mal so. Und dann würde ich doch sagen, hey, dann lade ich doch Leute ein und will mich mit denen messen. Ist der Hans auch ein guter Tischtennisspieler? Ich weiß es gar nicht. Ich würde natürlich sagen, ich bin der Bessere. So. Und ich möchte es zeigen. Ich möchte zeigen, dass meine guten Eigenschaften von anderen gesehen werden. Ein anderer kann malen, der macht Ausstellungen, oder? Ein anderer kann gut mit Autos umgehen. Der repariert Autos, vielleicht tunt er den Autos oder was auch immer. Der Nächste kann Haare schneiden, der schneidet Haare und so weiter. Verschiedene Eigenschaften, die Menschen haben, die sie gut können, wollen Menschen zeigen, oder? Jetzt hat aber Gott nicht nur, wir Menschen haben gute und schlechte Eigenschaften. Die schlechten wollen wir lieber verstecken, oder? Gott hat aber nur gute Eigenschaften. Und deswegen möchte er all seine Eigenschaften zeigen. Liebe Gemeinde, wenn wir das bedenken, es ist grundsätzlich nichts Schlechtes daran, zu zeigen, was man an guten Eigenschaften hat. Wir werden es nachher sehen, wenn wir zeigen, es kommt von ihm, es kommt nicht von uns. Wenn wir für sie für das Richtige einsetzen, Gott ist es, der das macht, weil Gott die Eigenschaften in uns hineingelegt hat. Und selber, er hat ja all die Eigenschaften, darf ich so sagen, erfunden. Es kommt ja alles von ihm und er will es zeigen. Er will all seine Herrlichkeiten nach außen zeigen. Und dazu soll eben der Mensch dienen, dazu hat ihn geschaffen. Wenn wir in unseren Bibeln weitergehen, dann kommt Kapitel 2 und dann kommt Kapitel 3 und wir merken, wie wird der Mensch repräsentiert? Einer, der dem Wort Gottes nicht glaubt, einer, der rebelliert, einer, der lügt, einer, der sich versteckt. Ist das eine gute Repräsentation Gottes? Kapitel 4, einer, der Mensch ist einer, der, wo sich Brüder umbringen. Ist das eine gute Repräsentation Gottes? Gott ist ein Gott des Lebens und nicht des Todes, oder? Wir lesen die Geschichte weiter und es kommt Leid und Leid und Leid und Sünde und Schmerz und Böses. Und das zeichnet die Weltgeschichte. Ist das eine gute Repräsentation Gottes? Die Gemeinde, der Mensch hat versagt. Wir finden doch in 1. Mose 9 und Jakobus 3, finden wir doch Stellen, wo es heißt, der Mensch ist auch nach dem Sündenfall noch immer Ebenbild Gottes. Das gibt ihm eine gewisse Würde, deswegen soll er nicht getötet und nicht beleidigt werden. Aber diese Ebenbildlichkeit, die Repräsentation Gottes ist beschädigt, ist unvollkommen, ist schlecht, ist nicht so, wie es sein sollte. Gott wird in unvollkommener Weise repräsentiert. Bis ein Mensch auftritt, und das ist Jesus Christus. Gebt mir mit mir in den Kolosserbrief, bitte. Kolosserbrief, Kapitel 1, möchte ich mit euch lesen. Steigen wir dort ein in Vers 13. Wenn ihr ein Lesezeichen habt, dann legt es doch in Kolosserbrief rein. Da werden wir heute ab und zu mal noch zurückkommen. Kolosser 1, Vers 13. Gott, der Vater, der uns errettet hat, aus der Gewalt des Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also der Sohn, der gleich Gottes ist. Vers 15. Der das Bild, der das Ebenbild, der das Icon des unsichtbaren Gottes ist. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Paulus sagt, Christus ist das wahre Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das, was der Mensch sein sollte, das ist Jesus Christus. Er ist der vollkommene Repräsentant Gottes. Im Johannesbrief sagt er, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist das. Jesus und der Vater sind eins. Vers 16. Denn in ihm sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln auf der Erde sind, die Sichtbaren und Unsichtbaren, sein Throne der Herrschaften, Fürstentum oder Gewalt. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. In Christus ist alles geschaffen worden und alles besteht durch ihn. Und er ist vor allem. Das heißt, er hat die Vorrangstellung. Er ist der Herrscher über alles. Das merken wir uns mal, weil gleich werden wir sehen, Repräsentanten Gottes heißt Herrschaft ausführen. Werden wir gleich sehen. Christus ist der Herrscher Gottes. Es ist das wahre Ebenbild Gottes. Paulus sagt es im 1. Korintherbrief beispielsweise, dass Jesus der letzte Adam ist. Er ist eine neue Menschheit, der zweite Mensch und der letzte Adam. Das ist Christus. Was ist die Bestimmung des Menschen? Gott zu repräsentieren in dieser Welt, seine Herrlichkeit nach außen zu strahlen. Und der Mensch versagt seit dem Sündenfall und alle miteinander, bis Christus kommt und er Gott in vollkommener und in würdiger Weise repräsentiert. Was bedeutet diese Ebenbildlichkeit jetzt konkret? Ich kann mich erinnern, als ich auf der Bibelschule war, in den ersten Wochen, mussten ja viel lesen, dann in den ersten Wochen hatten wir, oder vielleicht in den ersten Monaten, ich weiß nicht mehr, hatten wir eine Aufgabe gestellt, einen Artikel dazu zu lesen, was bedeutet Ebenbildlichkeit. Ich war ganz jung dort, Und was ich für mich fest hängen geblieben ist, ich habe das meiste nicht verstanden. Das wahrscheinlich war das so, hey, jetzt müsst ihr langsam lernen zu lesen, schwierige Texte zu lesen. Aber was für mich hängen geblieben ist, dieser Mensch, der geschrieben hat, hat philosophiert und tausend Gedanken gemacht, das könnte das bedeuten, der Mensch hat den Tieren Intellektualität voraus, deswegen ist er Ebenbild, das könnte das bedeuten und das. Und ich dachte irgendwie, ich habe es nicht verstanden, also irgendwie passt das nicht ganz. Vielleicht war der Artikel auch gut, ich weiß es nicht mehr. Aber es hat in mir ausgelöst zu sagen, hey, nimm mal diesen Text und schau mal hier rein, was es bedeutet. Was sagt dieser Text konkret, was Ebenbildlichkeit bedeutet? Und das möchte ich jetzt mit euch machen. Was bedeutet Ebenbildlichkeit ganz konkret? Und da möchte ich nochmal lesen, den Vers 26. Wir können jetzt hier drei Punkte beobachten, die ich mehr oder weniger kurz ansprechen möchte. Ich lese nochmal den Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Ihr blättert noch, ich warte nochmal. Und dann heißt es hier, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Der erste Punkt, den Gott sagt, Ebenbilder heißt Herrschaft. Die Menschen sollen herrschen über das, was im Meer ist, über das, was in den Himmeln ist und das, was auf der ganzen Erde ist. Kurz zusammengefasst, über alle Tierwelt sollen die Menschen herrschen. Über alle Tierwelt soll der Mensch herrschen. Was meint diese Herrschaft? Oder herrscht der Mensch heute über die Tierwelt? Herrscht der Mensch heute stellvertretend für Gott über diese Schöpfung? Und was bedeutet diese Herrschaft konkret? Wir können sagen, wenn wir heute in die Zeit rausschauen, die Nachrichten und so weiter, der Mensch herrscht, oder? Herrscht auf eine gute Weise, das dürft ihr selber beurteilen. Ich meine nicht. Was bedeutet diese Herrschaft? Ich möchte es euch erklären anhand von Kapitel 2. Und dazu kurz ein Wort dazu, wie Kapitel 1 und Kapitel 2 zusammenhängen. Kapitel 1 ist wie ein tabellarischer Aufbau. Die Schöpfung war erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag, siebter Tag. Und dann ganz, ganz sachlich, nüchtern, wie einfach eine Tabelle, die wir heute in Excel schreiben würden oder sowas. Und Kapitel 2 sagt Gott, jetzt lasst uns mal von diesem nüchternen Bericht nochmal genauer reinschauen. Wo liegt der Fokus und legt Schwerpunkte und sagt, guck mal, das ist mir wichtig und das ist mir wichtig und das ist mir wichtig. Und sagt, schaut mal, und ich möchte noch mal ein paar Sachen hervorheben. Deswegen denke ich, es ist gut, diese Herrschaft von hier in Kapitel 2 zu erklären. Und da möchte ich mit euch gehen in Kapitel 2 in den Vers 15. Ich erkläre auch gleich, warum ich denke, dass Vers 15 uns die Herrschaft beschreibt. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Dieses Wort sitzen ist ein Wort, das für Herrschaft steht. Es ist ein Wort, das, habe ich mir aufgeschrieben? Ich habe es mir hier reingeschrieben. Das kann ich übersetzen mit ruhen oder mit niederlegen oder mit lagern. Im Sinne von, ich setze mich zur Ruhe, ich komme zur Herrschaft. Wir finden es dann im Psalm, setze dich zu meiner Rechten. Ein Ausdruck für Herrschaft. Und Gott setzt den Menschen in den Garten Eden ein. Das heißt nicht, wir werden es gleich sehen, buchstäblich, er hat ihn nicht hingesetzt. Ja? Das meint es nicht, sondern es würde ausdrücken, Gott setzt den Menschen in die Ruhe. Warum nicht buchstäblich? Weil gleich wird davon beschrieben, dass er einen Garten bebauen muss. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr euch zu Hause in euren Liegestuhl setzt und dann mal das Unkraut anguckt, da wird wenig passieren. Im Sitzen tut man keine Gartenarbeit machen. Deswegen denke ich, auch wenn wir hier noch vor dem Sündenfall sind, es ist geistlich symbolisch zu verstehen. Also Gott nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Das ist, wie Herrschaft ausgedrückt wird. Ihn bebauen und ihn zu bewahren. Bleiben wir mal in dieser Sprache damals. Der Garten Eden soll ja uns ein Der Garten Eden ist uns ein kleines Schauspiel, nicht, dass es nicht historisch echt wäre, doch das ist ein kleines Schauspiel für das, was Gott mit der ganzen Welt vorhatte. Und dort sollte Adam diesen Garten bebauen, das heißt den Garten größer, schöner machen und ihn bewahren. Das heißt aufpassen, dass kein Unkraut, dass kein Schmutz, dass kein Dreck, dass keine Sünde hineinkam. Das war seine Aufgabe. In dieser Form sollte er über diesen Garten und damit über die ganze Schöpfung herrschen. Er sollte ihn bebauen, schön machen, groß machen. All die, die einen Garten zu Hause haben, können sich vorstellen, was das bedeutet. Und sollen ihn bewahren. Heute würde das eben bedeuten, Unkraut stechen und so weiter. Für den Menschen bedeutet es, wenn wir zu weiterlesen, zum Beispiel böse Tiere abhalten, die Schlange, dass er versagt, möchte mir jemand ein Glas oder ein Becher mit Wasser bringen? Ich habe mir ganz, ganz trockenes. Danke dir, Paul. Gott setzt den Menschen in den Garten und sagt ihnen, du sollst ihn bebauen und ihn bewahren. Diese Wortpaar bebauen und bewahren heißt eigentlich tun und halten. Im Hebräischen findet sich in der Schrift immer wieder. Zum Beispiel die Priester im Tempel müssen ihn, dort Gott dienen und Gebote halten. Oder wir finden das bei Salomo. Und das möchte ich aufschlagen mit euch in 1. König. Da geht man mit mir hin. 1. König, Kapitel 9. Danke dir, Paul. Gott spricht mit Salomo, der ein junger König ist, und sagt zu ihm, hey, ich habe dem David einen ewigen Thronfolger versprochen. Und er sagt zu ihm, Salomo, möchtest du das sein? Dann bitte halte meine Gebote. Wenn du meine Gebote haltest, dann wirst du ewig der Thronfolger sein. Wir wissen, wie es ausgeht und Christus wird der wahre ewige Thronfolger. Und schaut mal, was er hier in Vers 4 sagt. Und wenn du, also 1. König 9, Vers 4, und wenn du vor mir wandelst, so wie dein Vater David gewandelt ist, in Lauterkeit des Herzens und Geradheit, und das tust nach allem, was ich dir geboten habe, und wenn du meine Satzung und meine Rechte bewahrst, so werde ich den Thron deines Königtums über Israel befestigen auf ewig, wie ich es zu deinem Vater David geredet habe. Und so weiter. Also er sagt, wenn du mir gehorchst, dann werde ich nicht mehr den Garten, sondern das Königtum auf ewig befestigen, bebauen und bewahren. Und Vers 6, wenn ihr aber, ihr und eure Kinder, euch hinter mir abwendet und meine Gebote und meine Satzung, die ich euch vorgelegt habe, nicht beachten werdet und hingeht und anderen Göttern dient und euch von ihnen niederbeugt, so werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe, und so weiter. Diese Worte in Vers 6, beachten und dienen, das sind die gleichen wie in 1. Mose 2, 15. Wenn wir eine hebräische Bibel da hätten und das lesen könnten, dann würden wir das sehen. Unsere deutsche Übersetzung tut sich da schwer mit. Er sagt, Salomo, folge du mir und ich werde dein Königreich groß machen, wie bei Adam den Garten. Aber folgst du mir nicht, beachtest du meine Gebote nicht, dienst du anderen Göttern, dann werde ich dich wegtun. Das heißt, wir sehen, bauen und bewahren heißt, in Gottes Wort zu wandeln und da wird Segen und Festigung bringen, beziehungsweise nicht, dann kommt das weg. Übrigens, was ist mit Adam passiert? Er war ungehorsam und was musste er tun? Er musste weg, oder? Der Garten musste weg. In der gleichen Thematik. Geht mal mit mir noch in eine zweite Stelle, und zwar in 5. Mose 13. Dort finden wir auch dieses Begriffpaar nochmal, und dort finden wir eine sehr, sehr wichtige oder eine konkrete Formulierung, was es bedeutet, zu bebauen und zu bewahren. 5. Mose 13. Ich lese dort ab Vers 1, 5. Mose 13, ab Vers 1. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, sollt ihr halten und es tun. und du sollst nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder jemand, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sprach: Lasst uns anderen Göttern nachgehen, die du nicht gekannt hast, und ihnen dienen, so sollst du nicht auf die Worte des Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen und ganzer Seele liebt. Mose sagt, oder Gott sagt, da kommt ein Prophet oder irgendjemand, der Träume hat, und der tut ein großes Wunder. Und er weist sich aus und sagt, ich bin ein Prophet. Und dann dreht er sich um und sagt, jetzt lasst uns anderen Göttern nachfolgen. Was Gott bisher gesagt hat, oder dieser Gott, das ist unwichtig, lasst uns anderen Göttern nachfolgen. Dann sagt Gott, dann sollst du nicht auf diese Zeichen und Wunder hören und schauen, sondern du sollst diesen Propheten aus seiner Mitte wegtun, weil Gott prüft euch und fragt euch, liebt ihr die Sensation, das Spektakel, die Show, oder liebt ihr mich? Das ist die Frage. Vers 5. Dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten, das ist das Wort, was wir hatten, und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Das heißt, nicht diesem anderen Prophet, sondern Gott, sein Wort sollt ihr halten und ihm dienen. Das ist die gleiche Formulierung wie wir bebauen und bewahren. Und dann in Vers 6 heißt es, jeden Propheten sollst du töten. Im neutestamentlichen Kontext sind die Todesstrafen im Alten Testament als Gemeindeausschluss zu verstehen. Der soll aus der Gemeinde raus, keine Gemeinschaft mehr mit ihm. Was sehen wir, wenn wir zurückgehen zu 1. Mose Kapitel 2? Was heißt herrschen? Herrschen bedeutet Gottes Wort, aufgrund von Gottes Wort zu leben und darin den Garten, das Reich zu bauen und vor Bösen zu bewahren, weil ich an Gottes Wort festhalte und davon nicht abweiche und darin lebe. Und guck mal, das passt zusammen mit dem Zusammenhang, mit dem Kontext in Kapitel 2. In Vers 16 heißt es, Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum darfst du essen, außer von diesem einen Baum. Das ist das Gebot. Damals noch kein Gesetz Mose, sondern ein Gebot, das ihm gegeben hat. Und er sagt, bebaue und bewahre den Garten. Wie? Indem, dass du dieses Gebot befolgst. Indem, dass du alles isst, aber diesen einen Baum lässt du bitte. Das ist gigantisch, oder? Adam hätte den Garten erweitert und bewahrt nur darin, dass er gegessen hätte. Und zwar gutes Essen. Eigentlich denkt man, es ist so einfach, oder? Diesen einen Baum aussparen. So einfach. So einfach. Der Mensch herrscht stellvertretend für Gott, indem er sein Wort hält. Dadurch wird das Reich Gottes reingehalten und erweitert werden. Bebaut und bewahrt. Wir verstehen, dass die Arbeit im Garten ein Schatten dafür ist, dass der Mensch Gottes Wort bewahrt, reinhält und danach lebt und damit Gottes Reich in dieser Welt größer wird, mächtiger wird. Gott wollte durch die Herrschaft des Menschen zeigen, wie er lebt, dass er ein großer Herrscher ist, weil der Mensch lebt, wie Gott es vorgeschrieben hat. Gott ist ein großer Herrscher. Der Mensch ist ein stellvertretender Herrscher. Im Psalm 115 heißt es einmal, die Himmel sind des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. So sollte der Mensch Gott repräsentieren, indem dass er über diese Schöpfung herrscht. Und wir können wieder in der Geschichte weitergehen. Wir haben es schon angesprochen, der Sündenfall kommt, der Mensch versagt, oder? Und dann tritt Christus auf, der über sein Wort nach, sein Tag und Nacht, und alles erfüllt. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Gesetze und Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Bei der Taufe sagt er zu Johannes dem Täufer, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt uns, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Christus ist der einzig alles bewahrt hat und bebaut hat, der Gottes Wort in Vollkommenheit gehalten hat. Der Mensch ist Repräsentant und Ebenbild Gottes darin, dass er herrscht. Der Mensch ist Repräsentant und Ebenbild Gottes, Vers 27 in Kapitel 1, darin, dass er Mann und Frau ist. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Ich lese Vers 27 in Kapitel 1, 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Vielleicht steht bei euch als Mann und Frau, ist auch gut, wörtlich heißt es männlich und weiblich. Das sind Begriffe, die nicht direkt den Mann meinen, sondern mehr die Geschlechtlichkeit, beziehungsweise die Frauen mehr die Geschlechtlichkeit, kommen dann in Zusammenhang mit Gesetzen der Blutung von Männern und Frauen, kommen im Zusammenhang von Fortpflanzung vor. Das sind diese Begriffe, also Begriffe, die sehr, sehr konkret mit der Geschlechtlichkeit der Männer, der Menschen von Mann und Frau zusammenhängen. Diese Begriffe wählt der Text hier. Ich möchte hier kurz darauf eingehen. Zum einen kurz deswegen, weil ich denke, es ist eigentlich völlig klar und uns Christen sollte da kein Zweifel sein. Zum anderen trotzdem darauf eingehen, weil es völlig unklar ist in dieser Zeit, oder? Wie stark wird an diesem rumgearbeitet und das verneint und ja, abgelehnt. Schaut mal, ein paar Beobachtungen aus dem Text heraus. In Kapitel 1, Vers 26 sagt Gott, lasst uns Menschen machen. Das ist der Ratschluss Gottes. Und in Vers 27, was macht Gott? Keine Menschen, sondern Mann und Frau. Im Umkehrschluss, Mann und Frau sind Menschen. Das bedeutet zunächst einmal, in gleicher Weise, Mann und Frau sind in gleicher Weise Menschen. Da gibt es keinen Unterschied. Allein von diesem Text her müsste es klar sein, dass nicht in unserer Zeit, doch wahrscheinlich schon, in anderen Zeiten, wo die Männer sehr, den ganzen Mittelalter und frühere Zeiten, wo die Männer sehr prominent in der Gesellschaft waren, Mann und Frau sind gleich. Vielleicht schwingt es heute um, dass die Frauen mehr prominent in unserer Gesellschaft sind. Mann und Frau sind in gleicher Weise Menschen. Eigentlich so banal, oder? Und doch so wichtig. Paulus sagt, er ist nicht Jude, nicht Grieche, nicht Mann noch Frau, sondern alle einer in Christus. Aber genauso die nächste Beobachtung, er differenziert, oder? Er sagt nicht einfach, Gott schuf Menschen, sondern er schuf Mann und Frau. Er differenziert. Das heißt, wenn beide auch Menschen sind, da sind sie doch unterschiedlich. Und übrigens, er schuf nicht Mann und Frau und divers oder sowas, sondern er schuf Mann und Frau. Punkt. Aus. Zwei Geschlechter nach diesem Text, nach Gottes Aussage. Und die sind unterschiedlich. In Kapitel 2 finden wir es dann in Vers 18. Es ist nicht gut, dass der Mann allein sein. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Der Mann in seiner Unvollkommenheit. Dürfen wir sagen, wir Männer, wir sind hilfsbedürftig. Ja, so, das sind wir. Wir brauchen, ich brauche meine Frau. Ich brauche sie jeden Tag. Könnte nicht. Paulus benutzt diesen Text, um zu begründen, dass Männer andere Dienstbereiche haben in der Gemeinde wie Frauen. Das hat einen Grund, warum auf dieser Kanzel keine Frau predigt. Hat hier seinen Anfang, weil Mann und Frau unterschiedlich sind. Liebe Gemeinde, Mann und Frau sind absolut gleichwertig und doch andersartig. Mann und Frau sind absolut gleichwertig und doch andersartig. Ich denke, von diesem Text her ist genügt, das zu sagen. Wie repräsentiert der Mensch als Mann und Frau Gott? Wie sind sie Ebenbilder? Epheser Kapitel 5. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Darin, dass Mann und Frau zusammengehören, wird Christus, wird Gottes Beziehung zu seinem Volk repräsentiert. Wie ihr zwei und jedes andere Ehepaar zusammenlebt, da kann die Welt sehen, schau, so liebt Gott seine Gemeinde und so ordnet sich seine Gemeinde ihm unter. Das ist die Repräsentation Gottes. Pervers und sündig wird daran rumschraubt, weil er diesen Aspekt der Evangeliumsverkündigung zunichte macht. Noch weiter, ich will es nicht ausführen, Gott ist in seinem Wesen drei. 3-1. Das ist eine vollkommene Harmonie von mehreren Wesen. Gott hat den Menschen geschaffen, ihn zu repräsentieren, ihn als Ebenbilder in dieser Welt darzustellen, zu zeigen, wie er ist. Und das geschieht in Herrschaft und das geschieht in Zueinander von Mann und Frau, in diesen zwei Aspekten. Und ein dritter Aspekt möchte ich ausführen, den kommt in Vers 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht und so weiter. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Das ist ein weiterer Aspekt. Und füllt die Erde. Ich möchte das mit einer Beobachtung aus dem Text heraus anfangen. Schaut mal, Gott sagt zu ihnen mehrfach, herrscht über die ganze Erde, füllt die ganze Erde. Und was macht in Kapitel 2? Er setzt sie in einen Garten in Eden, einen kleinen Ort in dieser Welt. Und wir können uns die Frage stellen, Moment mal Gott, in Kapitel 1 sagst du noch die ganze Erde. In Kapitel 2 sagst du einen kleinen Garten, wie groß auch immer der sein mag, wir wissen es nicht, aber er war kleiner wie die ganze Erde. Wie verstehen wir das? Oder eine zweite Frage, Gott, du sagst, Adam und Eva, sie sollen dies über die ganze Schöpfung herrschen, über die ganze Welt, sie sich untertan machen. Und sie sollen bebauen und bewahren, den Garten schön machen, die ganze Welt schön. Wie kann das ein Einziger? Darf ich mal fragen, wer von euch hat einen Garten und wer von euch sagt, den Garten schmeiße ich mit links? Wer von euch traut sich zu, ganz Heubach, ganz Schwäbisch Gmünd, alleine die Garten zu pflegen? Von mir aus als Vollzeit, hauptberufliche Landschaftsgärtner. Dann würden wir schon merken, das kommt an seine Grenzen, oder? Was würdet ihr machen? Was würdet ihr machen, wenn euch jemand diese Aufträge aufträgt? Ihr würdet vermutlich Leute einstellen, oder? Sagen, helft mir, ich kriege das nicht alleine hin. Adam konnte keine Leute einstellen. Was musste er machen? Sei fruchtbar und mehret euch. Weil es unmöglich war, dass ein Mensch mit seiner Frau über die ganze Welt herrschen kann. Weil es unmöglich war, dass er die ganze Welt als Garten bepflanzen konnte, brauchte er Unterstützung. Und deswegen gab es Nachkommen. Deswegen sagt er zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde, damit überall auf der ganzen Welt dieser Garten, der Ausdruck der überfließenden Güte Gottes ist und der Mensch, der ihn bebaut und bewahrt und damit zeigt, aller Schöpfung zeigt, schau, so schön, so herrlich, so liebevoll und gebend ist Gott und das auf der ganzen Welt. Der ganzen Erde und überall laufen kleine Adams rum, kleine Ebenbilder Gottes, an denen man sieht, das ist Gott, so ist Gott und so ist Gott. Das war Gottes Auftrag an den Menschen hier, wie es hier beschreibt. Gott wollte, dass Adam diesen Garten in Eden größer und größer macht mit seinen Nachkommen, größer und größer, bis an einem Tag die ganze Schöpfung umspannt und die ganze Schöpfung die Güte und Herrlichkeit Gottes schmecken und sehen konnte. Was ist das Resultat davon? Gott ist in seinem Wesen herrlich, vollkommen herrlich und braucht, und es kann keine größere Herrlichkeit geben. Aber das Resultat wäre, dass diese Herrlichkeit von immer mehr gesehen und gepriesen wird. Gottes Herrlichkeit weitet sich, wird immer mehr sichtbar, immer größer und immer mehr Geschöpfe, Menschen, Tiere, Geistwesen und so weiter kommen in den Genuss, wirklich wahrzunehmen, wie dieser unsichtbare Gott ist, in seiner Güte, in seiner Gnade, in seinem, dass er beschenkt. Mit all diesen kostbaren Früchten, von denen dort geschrieben steht. Gottes Herrlichkeit sollte durch den Menschen, durch den Dienst des Menschen auf der ganzen Welt erkannt und erfahren werden. Und wir gehen wieder durch die Bibel durch. Was passiert in Kapitel 3? Verflucht sei der Ackerboden um deinetwillen. Mit Mühe und Schweiß seines Angesichts musst du davon arbeiten. Das sagt er dem Menschen. Das ist der Fluch. Was passiert? Die Brüder bringen sich um und so weiter. Diese Erde unter Erdbeben, unter Vulkanausbrüchen, unter Feuer, unter Hitze, unter Frost, unter Überflutungen, berstet, ist gequält, Hungersnöte. und alles, was es da gibt, ist gequält und geht auf das Ende zu, ist am Zerbrechen. Diese Schöpfung ist bei weitem kein umfassender Garten Gottes. Und dann tritt Christus auf und er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie hier diese vier Ströme, die den Garten Eden bewässert haben. Und er bringt Leben, Auferstehungsleben. Und wir gehen der Geschichte weiter und wir kommen in Offenbarung 21, 22 an. Und es wird ein neuer Garten beschrieben, das himmlische Jerusalem, die Braut Gottes, das die neue Schöpfung ist. Und es gibt nicht einen Baum des Lebens, sondern 12, die jeden Monat ihre Frucht bringen. Gigantisch, oder? Eine neue Schöpfung, ein neuer Garten, allumfassend in Christus, nicht durch den Menschen, in Christus, wo Gottes Herrlichkeit vollkommen gepriesen wird. Diese Formulierung, seid fruchtbar und mehrt euch, gibt es in der Schrift auch wieder in mehreren Stellen. Ich möchte eine aufschlagen, zwar im Kolosserbrief. Ich habe euch vorher versprochen, wir kommen zum Kolosserbrief zurück. Das tun wir jetzt. Im Kolosserbrief Kapitel 1 wieder. Ich möchte dort einsteigen, gleich in Vers 6. Ab Vers 3 dankt Paulus Gott für die Gnade, dass die Kolosser zum Glauben gekommen sind. Warum? Weil das Evangelium, das Wort der Wahrheit, das haben sie gehört und haben sie in Wahrheit erkannt. Dafür dankt Gott. Dankt Paulus Gott. Und schaut mal, jetzt bespricht, führt er dieses Wort der Wahrheit, das Evangelium aus in Vers 5 am Ende. Ihr habt zuvor gehört von dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Und jetzt schaut mal, das zu euch gekommen ist, wie es in der ganzen Welt ist, fruchtbringend und wachsend. Das sind unsere Formulierungen aus 1. Mose 1, 26 und 28. Nee, 28 nur. Das ist die Formulierung. Das Evangelium bewirkt das, was Adam nicht hingekriegt hat. Das Evangelium kommt in die ganze Welt und bringt Frucht und bringt Wachstum, geistlichen Wachstum. Vers 6, wie es das auch zu euch gekommen ist, wie es in der ganzen Welt ist, wie auch unter euch von dem Tag an, der ihr es gehört habt und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt, wie ihr es von Epaphras gelernt habt und so weiter. Das ist der Grund, dass die Kolosser zum Glauben gekommen sind, weil das Evangelium seine Frucht bringt. Das tut, wozu Gott den Menschen diese Welt gesandt hat. Das wirkt das Evangelium, die Botschaft von Christus. Vers 9, deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tag, da wir es, oder noch mal kurz, vielleicht ist es so besser. Vers 3 bis 8 beschreibt Paulus Dank dafür, dass die Kolosser zum Glauben gekommen sind. Vers 9 bis 3 bis 12 ist die Bitte dafür, dass die Kolosser im Glauben wachsen möchten. Also Dank dafür, dass sie zum Glauben gekommen sind und Bitte, dass sie wachsen möchten. Und schaut mal, wie wachsen sie, Vers 9. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag, der wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistigen Einsicht, um dem Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Das ist Ebenbildlichkeit, Repräsentation. In jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Wieder das Gleiche. Das Evangelium hört nicht auf, indem es Menschen zum Glauben bringt und Frucht bringt und wächst, sondern es sorgt dafür, dass wenn wir Gottes Erkenntnis, Gottes Wesen aus der Schrift heraus erkennen, dass es in uns Frucht bringt und wächst, Frucht bringt in guten Werken, Wachstum in der Erkenntnis Gottes. Das ist das, wie sich Adams Auftrag in Christus im Evangelium erfüllt, dass wir in seiner Kraft gestärkt werden, für ihn zu leben, für seine Herrlichkeit zu leben. Was bedeutet das für die Gemeinde? Das, was wir in 1. Mose 1, Vers 26 bis 28 lesen, ist nichts anderes wie der Missionsauftrag. In alle Welt hinaus, den Garten, bildlich, ein Schatten, und dann in Christus, geht hinaus in alle Welt. Und dann sagt er, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ganz frei übersetzt können wir sagen, ihr werdet meine Repräsentanten, meine Ebenbilder sein. Jerusalem anfangend, Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde, die ganze Schöpfung. Und dort das Evangelium zu predigen, es zu bebauen und zu bewahren, das Wort festhalten, damit es Frucht bringt und wächst und hinausgetragen wird. Wir hatten die Frage gestellt, was ist die Berufung, die Bestimmung des Menschen? Die Bestimmung des Menschen ist, Ebenbilder, Repräsentanten Gottes zu sein. Und jetzt kurz zum Test für euch in drei Punkten bisher. Erster Punkt, ihr müsst, wollt es laut, wollt es leise? Nochmal? Herrschen. Zweiter Aspekt, haben wir ganz kurz angesprochen. Mann und Frau, genau. Und dritter Aspekt, Fruchtbarkeit und Mann, die ganze Welt zu füllen. In diesen Aspekten, das ist Ebenbildlichkeit, Repräsentation Gottes. Und das alles hat Gott dazu gemacht, damit er in dieser Schöpfung verherrlicht werde. Diesen letzten Aspekt möchte ich nochmal ansprechen. Gott hat die Schöpfung gemacht, um sich selber zu verherrlichen. Ist das ein Egoist? Ist das ein selbstzentrierter Gott, der sich nur zur Schau stellen möchte und von allen gelobt werden möchte? Wenn ich hier reinkommen würde und sagen, das ist mein Ziel für heute, ich hoffe, ihr würdet alle gehen und die Ältesten würden mir auf die Finger klopfen, ja? Für mich würde das nicht für gut heißen, oder? Ist das bei Gott anders? Gott ist Gott. Insofern er darf es. Ich bin nicht Gott, das ist klar. Deswegen darf ich das nicht. Gott ist Gott. Gott ist gut in seinem Wesen. Aber ich möchte noch eine tiefere Antwort geben als nur Gott ist Gott und darf das. Ich möchte die These aufstellen, es kann für das Geschöpf, für uns als Geschöpfe nichts Besseres geben, als Gott zu verherrlichen. Nochmal, es kann dem Geschöpf nichts Besseres passieren, als dass es Gott verherrlicht. Warum? Denn dazu wurde es geschaffen. Überlegt mal, ihr habt diesen Föhn. Und geht in die Badewanne und meint, ihr müsst das Wasser trocknen. Das ist nicht gut, oder? Das ist den Föhn entgegen seiner Bestimmung zu verwenden, oder? Das ist nicht gut. Überlegt mal, ihr habt ein Auto und ihr pflanzt dort Blumen ein auf den Sitzen. Manche andere sagen, das ist Kunst. Das ist nicht die Bestimmung des Autos, oder? Die Dinge funktionieren doch in den meisten Fällen dann am besten, wenn wir sie entsprechend ihrer Bestimmung verwenden, oder? Und der Mensch wurde dazu geschaffen, Gott zu verherrlichen. Ich möchte das mit einem Bild versuchen zu erklären. Als wir gekommen sind, hat hier eine Gruppe geübt, und weil am Samstag hier eine Hochzeit ist. Wenn ich euch jetzt fragen würde, entweder ihr könnt zu mir kommen zum Schaffen, ich habe keinen Garten, aber tun wir mal so, wir müssen meinen Garten weiter hinrichten, oder ihr kommt zu dieser Hochzeit und genießt diesen Tag mit dem Brautpaar. Was würdet ihr wählen? Ich vermute, die Antwort ist klar, oder? Die Antwort wäre, wir gehen zu dieser Hochzeit, also ich spreche keine Einladung aus, ja, nicht, dass er nachher Stress ist. Wir gehen zu dieser Hochzeit und freuen uns an diesem Brautpaar, weil es beide, ich bin davon überzeugt, wunderbar gekleidet sind, weil sie einen tollen Gottesdienst vorbereitet haben, weil es ein Tag der Freude, ihrer Freude ist, weil sie essen, wunderbares Essen gemacht haben. Selbst wenn ich im Garten euch alle da habe, dann kriegt ihr eine Brezel, ja? Das Hochzeitsessen wird besser sein. Vermute ich mal. Ganz, ganz sicher, ja. Da gibt es wunderbares Essen. Das ist, die Hochzeit ist doch in unserer Zeit oder generell einer der Orte, wo wir sagen, wow, toll, da gehen wir gern hin, oder? Und Gott sagt, die Ewigkeit bei mir ist eine Hochzeit, oder? Das Hochzeitsmahl des Lammes. Es hat einen Grund, warum wir dieses Bild haben, weil Gott es gebraucht. Und bitte, liebe Gemeinde, da sind wir nicht die Gäste, da sind wir die Braut. Da sind wir die Braut. Und die Braut ist in der Hochzeit die, wow, oder? Das Brautkleid und wow, viel zu teuer heute. Der ewige Brautkleid hat das Blut Christi gekostet. Noch viel teurer, oder? Und da sind wir Und dann sind wir der Tag der Freude. In Offenbarung 19 heißt, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Also genau das, freut euch, frohlockt ihn und verherrlicht ihn. Warum? Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Die Gemeinde, die Hochzeit des Lammes ist der Ort der vollkommenen Freude. Größere Freude wird es nicht geben in aller Ewigkeit. Gott hat sein Volk genau dazu bestimmt. Es kann für das Volk Gottes nichts Besseres geben, als sich als Gott zu verherrlichen. Und das tut das Volk Gottes, indem es sich an ihm freut. John Piper hat diesen Satz geprägt, sinngemäß, Gott wird da am meisten verherrlicht, wo wir uns am meisten an ihm freuen, wo wir am meisten in ihm Genügsamkeit finden. Da wird Gott am meisten verherrlicht. Worin besteht diese Anbetung, diese Verherrlichung Gottes? Darin, dass der Mensch Gott repräsentiert als Ebenbild. Das heißt, er lebt Gott entsprechend. Aber wenn der Mensch Gott entsprechend lebt, dann lebt er entsprechend dem Wesen Gottes. Und das ist vollkommen. Das heißt, das Wesen Gottes findet Raum im Menschen. Die Vollkommenheit Gottes findet Raum im Menschen. Was kann es Besseres geben? Die Gemeinde, das beste Zusammenleben eines Menschen ist immer, immer im Evangelium in Christus. Das heißt, es gibt für den Menschen nichts Größeres, als Gott ähnlich zu sein. Und in Christus haben wir göttliche Natur teilhaftig. Das heißt, die Verherrlichung Gottes besteht darin, dass Adam und Eva das Paradies, den Garten weltweit expandieren. Das heißt, dass die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes in der ganzen Welt erfahrbar ist. All die Gütigkeiten, die herrlichen Früchte erfahrbar sind. Übrigens ein Satz zu den Früchten. Warum wählt Gott Früchte im Garten Eden? Er hätte auch sagen können, da gibt es Getreide, mach dir dein Brot. Aber Früchte sind ein so unmittelbarer Akt zu essen. Oder ich muss nur hingehen, runterziehen, runterreißen und reinbeißen. Was mache ich bei Brot? Wenn ich schaue, wie meine Frau, wenn sie Brot backt, dran steht, in die Mühle fahren, Brot, Mehl kaufen, die muss nicht mal ernten und mahlen. Ja? Das haben wir schon vorbereitet. Dann muss sie zusammenmischen irgendwie, dann macht sie noch einen Hefeteig und ich bin sicher, manche von euch kennen das, dann muss es stehen und dann muss es über Nacht stehen, muss es im Backofen dann auskühlen. Das ist eine richtige Arbeit, bis ich was zum Essen habe. Die Frucht heißt nehmen, ich muss aussuchen, okay, schön und schön, herrlich und herrlich, ja, vielleicht ist das schwierig. Ja. Dann nehme ich sie, nach sie runter und beiß rein. Vor dem Sündenfall nicht mal waschen. Ist doch gut, oder? Das ist, Gott beschenkt uns mit Früchten in einer so unmittelbaren Art und Weise des Genusses. Wir müssen nichts dafür tun. Wir müssen einfach nur reinbeißen. Ein gigantisches Geschenk. Und Gott wollte, dass diese Güte weltweit repräsentiert und spürbar wird. Guck mal, das ist genau das, was der Text hier sagt. Vers 29. Das ist genau das, was hier in diesem Text steht. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche des ganzen Erdbodens ist. Und jedem Baum, an dem samentragende Frucht ist, es soll euch zur Speise sein. Das ist genau das. Kapitel 2 lesen wir, dass sie alle begehrenswert, lieblich, gut zur Speise sind. Das lesen wir da. Und Gott sagt, hey, ihr dürft sie alle haben. Hier mit dieser Klammer, alles, was Samen trägt. Warum? Damit es wieder sich ausbreiten kann, damit es mehr werden kann. Übrigens, das heißt, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen war nicht samentragend. Warum? Da gibt es kein Leben. Der hat direkt den Tod geführt. Dieser eine Baum war nicht samentragend. Und er sagt aber, all die anderen, ihr dürft einfach essen und genießen, dürft meine Geschenke einfach annehmen. Wie gesagt, mit dieser einen Ausnahme, wo Gott zu den Menschen sagt, hey, vergiss nicht, wer du bist und wer ich bin. Mein Thema ist heute nicht der Sündenfall, deswegen möchte ich da nicht arg drauf eingehen. Das eine Baum ist, sagt eben, hey Mensch, vergiss nicht, ich bin Gott und du bist der Mensch. Der Mensch war dazu berufen, Gottes Herrlichkeit in die Welt hinauszutragen, und zwar, dass er die Schöpfung, nein, dass er den Schöpfer im Geschöpfe genoss und gepriesen hat. Ich habe mich erinnert an den Jägermeister. Kennt ihr das? Alkoholisches Getränk? Da hat ein Etikett vorne drauf und da ist ein Kreuz drauf. Und dann außenrum steht ein Spruch. Ich habe es nachgeguckt, das ist ein Gedicht von einem königlichen Oberförster Oskar von Riementhal. Das haben die abgedruckt, eine Strophe daraus. Und da heißt es: Das ist des Jägers Ehrenschild, das er beschützt und hegt sein Wild. Weitmännisch jägt, wie sie es gehört. Und schaut mal, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt. Das ist das. Das ist was, der hat es gut erfasst. Das war Gottes Anliegen mit all den Geschenken. Nimmt sie alle und genießt sie. Und ehrt den Schöpfer im Geschöpfe. Nicht die Frucht nehmen, sagen, oh du heilige, göttliche Frucht, ich bete dich an. Nein, sondern sagen, danke Gott, von dir kommt sie, ich bete dich an. Als ich darüber nachgedacht habe, ich dachte, welch ein Privileg, diese christliche, gute Tradition vor dem Essen zu danken. Das ist genau das. Wir preisen den Schöpfer, weil der Herr uns die Augen geöffnet hat dafür, was all die wunderbaren Sachen sind, die meine Frau auf den Tisch zaubert. Dafür loben wir. Ich sage meiner Frau Danke, ja? Und ich genieße das Essen und ich weiß, von wem es kommt. Vom Schöpfer. Sowohl meine Frau als das Essen vom Schöpfer. Gigantisch und gut, oder? Und wieder können wir die Frage stellen, wie war das in der Heilsgeschichte? Adam nimmt diese eine Frucht, die er nicht hätte essen sollen. Er nimmt diese eine Frucht und versagt. Aber Christus tritt auf, Johannes 17, und sagt, und Vater, ich habe dich auf Erden verherrlicht. Er hat es getan. Liebe Gemeinde, ich bin damit eingestiegen mit der Frage unter anderem, was ist die Berufung, die Bestimmung der Frau? Und ich weiß nicht, was euch durch den Kopf gegangen ist. Was ist die Berufung, die Bestimmung des Mannes? Ich weiß auch nicht, was euch da durch den Kopf gegangen ist. Wir haben versucht, eine Antwort darauf zu geben. Was ist die Berufung und die Bestimmung des Mannes? Ich habe mal versucht, kindgerecht zu formulieren. Eine gute Übung, das für mich einfach runterzubrechen. Gott hat dich gemacht, um dir zu zeigen, wie schön er ist. Und dass du darüber staunst und das in die ganze Welt hinausträgst. Gott hat den Menschen gemacht, um dir zu zeigen, wie schön er ist. Dass du darüber staunst und das in die Welt hinausträgst und allen zeigst, so gut ist der Herr, mein Gott. Und die Bibel sagt uns, in Adam und jeder auf sich gestellt versagt und sündigt. Und Paulus sagt, obwohl sie Gott kennt, ihn weder geehrt noch ihn als Schöpfer gedankt haben. Das ist die Haltung des Menschen, jedes Menschen bis heute. Und in Christus haben wir gesehen, er ist das wahre Ebenbild Gottes. Er ist der wahre Repräsentant Gottes, der vollkommen Gott repräsentiert hat. Paulus sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist das. Weil Christus in uns lebt, dürfen wir heute Ebenbilder, Repräsentanten Gottes sein, die in die Welt hinaustragen, wie gut unser Schöpfer ist und in Christus noch darüber hinaus ist unser Schöpfer und unser Erlöser. Die Gemeinde, lasst uns das tun. Gott darin verherrlichen, dass wir hinaustragen, wie gut und herrlich unser Schöpfer und Erlöser ist. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, du bist der Schöpfer, der alles gemacht hat. Und das wissen wir alleine deswegen, weil du es uns gesagt hast, hier in deinem Wort. Und wozu wir in dieser Welt sind, wissen wir alleine deswegen, weil du es uns gesagt hast, weil es hier geschrieben steht. Danke dir dafür. Danke, dass du als Christus in diese Welt gesandt hast, der vollkommen dich geehrt hat, der dein vollkommenes Ebenbild ist. Und wie gut zu wissen, dass er in uns lebt. Von mir heraus. Ich könnte kein Zeugnis für dich geben, aber ich weiß in Christus, er vermag das. Danke dir und bitte schenk es uns als Gemeinde und deinem Volk weltweit, dass wir dich preisen, dass wir deine Schöpfung und dein Erlösungswerk in Christus genießen, uns darin erfreuen, es bewahren und es in alle Welt hinaustragen. Das bitte schenke du im Namen Jesu. Amen.